Buchen soll zu suchen, Eichen soll zu weichen und Fensterplatz, das sollst du hören. Herzlich willkommen, hier ist Folge 78a. Heute geht's um Gewitter und deswegen heißt die Folge Donnervogel und plötzlich Gewitter. Viel Spaß beim Hören. Hallo, ich weiß nicht, wer anfängt. Hier ist Felix, Flo ist auch da.
Hallo.
Hallo, wie geht's euch?
Gut. Du fängst an.
Ich fange an, ja. Herzlich willkommen, hier ist Folge 78a. Donnervogel im Blitzlichtgewitter.
Ganz krasser Titel.
Ja. Bevor du mich jetzt wieder fragst, wie es mir geht, was richtig langweilig immer ist, finde ich, als Einstieg. Wir haben ja jetzt schon ein Tier im Titel, nämlich den Donnervogel. Ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt, aber vielleicht ist der irgendwann mal Vogel des Jahres gewesen oder so. Auf jeden Fall möchte ich hier mal, du weißt, der Tierschutz liegt mir am Herzen, ne?
Ist mir neu, ehrlich gesagt.
Ehrlich?
Mhm.
Na gut, also es, ja.
Wo steht NABU?
Natur, Arten und, ich weiß nicht, wofür steht das denn?
Wie viel spendest du für Tiere jeden Monat?
3 Cent.
Für Umweltschutz?
Hallo, jetzt lass mich ausreden. Also, ist dir schon mal aufgefallen, dass der Säbelzahntiger immer extrem schlecht dargestellt wird? In allen Bereichen, die ich höre, immer, wenn es darum geht, menschliches Verhalten zu rechtfertigen, kommt immer der Säbelzahntiger ins Spiel. Und ich würde jetzt wirklich mal die Podcast-Gemeinde da draußen bitten und auch den Alltagssprachgebrauch. Können wir nicht mal ein anderes Tier nehmen außer den Säbelzahntiger? Denn der Mensch läuft immer vom Säbelzahntiger weg. Es gab doch bestimmt auch noch andere gefährliche Tiere in der Steinzeit, oder?
Ja, gehe ich auch von aus.
Ja. Ja, das ist mir mal aufgefallen, der Säbelzahntiger hat ein sehr schlechtes Image. Und ich würde jetzt hier gerne mal dafür werben, dass man das mal ein bisschen aufhübscht.
Ja gut, so richtig penetrieren wird denen das auf jeden Fall nicht mehr. Das kann denen ja egal sein. Die sind ja ausgestorben, soweit ich weiß.
Vielleicht gibt's ja noch.
Säbelzahntiger in Freiwildbahn. Das ist ja auf jeden Fall eine Sensation. Bei TikTok wird's gute Klicks geben, glaube ich, dafür.
Ja, oder in Berlin hängt man wahrscheinlich irgendwie im, weiß nicht, so ein Wildschwein einfach noch fettere Hauer dran und sagt, das ist ein Säbelzahntiger oder so.
Letztens in Hongkong war ein Kumpel mit seiner Freundin da unterwegs und waren die da wandern und wurden einfach von so einem Wildschwein verfolgt. Kein Scheiß.
Was?
Ja, wir sind da lang gewandert, tagsüber auch.
Hatten die Essen dabei?
Weiß ich nicht, vielleicht sowas zu snacken, aber es war tagsüber und jetzt auch kein wenig bewanderter Weg sozusagen. Dann kam so ein Wildschwein da raus und hat die erstmal verfolgt, da sind die weggelaufen.
Aber krass, ich wusste auch gar nicht, dass es in Hongkong Wildschweine gibt.
Ja, ich auch nicht. Aber krass, oder? Weil die haben ja wirklich so ähnliche Hauer wie so ein Säbelzahntiger.
Ja.
Vielleicht sichtet auch bald ein Berliner mal so ein Säbelzahntiger wieder.
Das meine ich doch gerade.
Ja.
Dann ist aber eigentlich eine Hauskatze.
Ja.
Oder, weiß nicht, ein Bernardiner, der das Fass noch umhat oder so.
Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass es überhaupt noch so ein Sommerloch gibt, was die Medien angeht überhaupt. Weil eigentlich gibt's ja genug in dieser Welt, worüber man schreiben könnte, aber...
Ja, so ein richtiges Loch war das ja auch eigentlich nicht, oder? Was ich finde, was so ein bisschen untergeht, ist, dass Twitter jetzt einfach X heißt. Was hat sich denn Elon Musk dabei gedacht?
Weiß ich nicht, aber ich find's eh komisch, dass Twitter so eine Riesenrolle spielt. Ich glaube, wie viele Nutzer hat Twitter? Die haben nicht mal 1 Milliarde, glaube ich, ne?
Nicht mal das.
Ich glaube, 200.000 Menschen oder so. Und ich denke mir,
da hören ja mehr Leute Fensterplatz.
Naja, genau. Ja, aber ich denke mir jedes Mal, warum spielt Twitter so eine große Rolle? Warum wird in Nachrichten darüber geschrieben, was bei Twitter abgeht? Warum haben Politiker Twitter-Profile? Warum hat irgendwelche Polizei Brandenburg, warum haben die Twitter-Profile oder so eine Scheiße? Wofür?
Ja, falls mal ein Wildschwein entläuft.
Ja, aber dann hat Donald Trump wieder bei Twitter geschrieben oder so. Ja, dann lest doch Twitter nicht, also wie die meisten Menschen.
Ja gut, aber Donald Trump hat halt, weiß nicht,
das 362 waren. Millionen Leute, Twitter-Nutzer.
Ja.
Ist ja nicht viel.
Keine Ahnung, Facebook hat mehr wahrscheinlich.
Ja, safe.
Ja, ist auch egal, auf jeden Fall hätte ich es jetzt nicht X genannt, weil jetzt kann man auch nicht mehr sagen, er hat es getwittert, sondern er hat es geXt oder so. Das ist ja richtig dumm.
Ja, hier alle zu Masturbationsdon, oder wie das Ding heißt. Ja.
Mastodon.
Hier Jan Böhmermann immer Werbung macht.
Böhmermann.
Mastodon, ja. Aber hoffentlich wird er gar nicht mehr darüber berichtet, weil ich will gar nicht wissen, wer irgendwas da ins Internet posaunt. Wenn ein Politiker was sagen will, dann sollen die sich ordentlich vor eine Kamera stellen und dann soll es in den Nachrichten kommen. Nicht bei Twitter, wo irgendwelche komischen Leute das dann auch noch kommentieren können. Weil ich auch so denke, was ist das denn? So, als Politiker, dann musst du dich da hinstellen, dann kann Ronny aus Untermurgelsbach da irgendwie noch seine Meinung drunter twittern oder so. Und denke ich mir so, hä? Also was, wofür?
Total.
Hier, Facebook hat 3 Milliarden Facebook und das ist ja auch quasi abgemeldet.
Facebook.
So, jetzt liefere ich nochmal Instagram nach.
Trägst du eigentlich im Sommer weiter Langarmhemden? Ja, ne?
Safe.
Brav.
Na, 2 Millionen hat Instagram.
2 Millionen?
Ja. Milliarden, sorry. Ja. Ja, klar, immer.
Ich auch.
Weil sieht am besten aus.
Ja, ist so. Und das Problem, dass man schwitzt, habe ich nicht an den Unterarmen.
Nee. Ja, nee, kurz am Hemden sehen. Ja, wobei, also es gibt auch Leute, denen steht das dann schon, aber also ich ziehe es jetzt nicht gerne an. Und ich finde, also lange am Hemd sieht schon besser aus.
Holle ich aus, ja.
Ich finde ja auch so geil, dann kannst du halt so Manschettenknöpfe dazu anziehen, das ist geil.
Mit so Turbinenschaufeln drauf?
Nee, so diese normalen. Das ist halt geil. Also Manschettenknöpfe finde ich gut, ey. Sieht gut aus, lange am Hemd. Tipptopp. Du ziehst keine an, ne? Manschettenknöpfe?
Ich ziehe nur Tanktops an, immer.
Manschettenknöpfe meine ich.
Manschetten. Manchett das. Ich ziehe nicht an, weil es mir zu nervig auf einer 5-Tages-Tour jedes Mal beim Hemdwechsel die Dinger reinzufummeln.
Echt?
Ja. Und ich finde es optisch,
nicht, lange die
find's optisch irgendwie, ne? Nicht so schön. Dass das Hemd dann so nach außen steht. Ich mag das irgendwie nicht.
Ja, wenn es nicht gut gebügelt ist, dass das dann so komisch absteht, ist scheiße. Aber
sieht ein bisschen normal fresher aus, wenn man es normal hat, finde ich.
Oh, sieht schon geil aus.
Aber ich habe dafür Ohrringe mit dem Firmenlogo.
Dieses Manschettenknöpfe-Dingens, das erinnert mich immer an diese Redewendung hier, die Laschet da, irgendwann hat er, als er Kanzler werden wollte, hat er immer so gesagt, man muss jetzt die Manschetten haben oder sowas. Habe ich davor noch nie gehört.
Das ist irgendwas aus dem Aachener Raum, ich weiß es nicht,
ja, ne?
Was er meint.
Und Angela Merkel hat auch immer,
die können auch
irgendwie
sowas. SCH sagen, die sagen immer Fleisch, Manschetten, er muss die Manschetten haben.
Manschetten, habe ich davor noch nie gehört und bei Angela Merkel kam das auch irgendwann mal, da war irgendwas so... Qua Amt oder so. Habe ich auch noch nie gehört und seitdem ist das so.
Was hat die nochmal gesagt? Was hat die nochmal gemacht? Wer war das nochmal?
Merkel?
Ja.
Irgendwas in Berlin.
Ah. Okay.
Und sie hat auch vieles nicht gemacht, glaube ich.
Was hat sie? Das hat sie. Es kommt doch an, wie man die Frage stellt. Aber qua Amt, das kannte ich aber schon vorher.
Echt?
Ja.
Nee, das ist so, das mit den Manschetten kannte ich nicht und qua kannte ich auch nicht.
Doch, qua Amt, doch, das war mir bekannt.
Ja gut, du bist auch Politik. Du bist auch alter Politikwissenschaftler.
Ja, wundert mich auch nicht, dass so ein technischer Freak wie du sich
qua, was ist das für eine Form?
Dein Wortschatz vielleicht auf 2000 Wörter beschränkt ist.
Ich bin Luftraumfahrt-Ingenieur. Pi und Epsilon sind meine Bros, ganz ehrlich.
Das griechische Alphabet kann man halt heute im Alltag nicht mehr ganz so gut verwenden.
Da gab es auch so einen richtig behinderten Spruch mit Phi und Lambda. Das Phi, das Lambda oder so.
Okay, nächstes Mal
richtig behindert. Droppst du. Richtig behindert. Ja, es war so ein schlechter Ingenieurspruch, wo sich dann irgendwelche bebrillten Pimmelnasen dann Achtung, aufhören zu lachen, da hinten ist eine Frau.
Ja gut, das war mein Intro.
Mehr lange, weiß ich nicht. Lange Zeiten auf jeden Fall. Lange ist es her. Ja, wieder, ja, unsere Rubriken. Ich habe eine neue Rubrik-Idee. Leider, ich habe keine Gedanken gemacht darüber, dass wir das, wie wir es jetzt umsetzen. Aber die Idee ist gut. Kommt also, seid bereit, bald kommt eine neue Rubrik.
Wow, krasser Teaser.
Ja. Das wird super und sie wird dann bestimmt noch wieder ein, zwei Folgen regelmäßig kommen. Ehe sie dann wieder in der Versenkung verschwinden. Ja, hast du denn eine Abkürzung für mich rausgesucht, Felix?
Ja, gleich habe ich eine.
Ja, Szenario habe ich jetzt leider mal wieder nicht, aber kommt auch bald wieder. Ja, ansonsten ist mir aufgefallen, ich benutze in letzter Zeit relativ gerne statt dem Wort ein Smiley. Da würde ich mich mal fragen, ist das ein Zeichen, dass man alt wird? Dass man nicht mehr so viele Nachrichten schreibt, Weil früher hätte ich da, glaube ich, nicht mehr die Zeit für gehabt, das mein Leben rauszusuchen. Weißt du, was ich meine?
Also, wenn ich jetzt schreiben will, statt Auto nimmst du ein Auto-Smiley oder was?
Ja, sowas, ja.
Gott. Das war auch schon ein bisschen,
ja, ich muss bisschen mir Sorgen, auffällig. Ja, ich muss mir Sorgen machen, glaube ich.
Vielleicht hast du Demenz oder so, dass dir die Wörter nicht mehr einfallen und du deswegen die Symbole suchst.
Nee, aber ich glaube, nicht mehr so gefragt bei WhatsApp wie früher. Das ist das Ding. Das ist, glaube ich, das Ding. Natürlich, weil man jetzt mittlerweile mehr Sprachnachrichten schickt, ist doch klar, ne?
Ist klar.
Ist klar. Ja, aber mein neues Lieblings-Emoji ist auf jeden Fall, gibt so eine dicke Robbe und eine Knoblauchzehe.
Also ich mag den Flaschengeist, den Genie, der ist auch gut. Aber die Knoblauchzehe ist auch gut, ja. Ja, die geht immer.
Die die kann man, also ich finde es auch witzig, wenn man damit auf so Sätze reagiert. Wenn man das dann nicht einfach so stehen lassen will, dann schickt man einfach so eine Knoblauchzehe als Reaktion. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Ja. Wirft Fragen auf, eventuell auch, wenn ihr kurz vorm Ghosten seid. Einfach mal eine Knoblauchzehe als Reaktion.
Ja.
Da wird schon was passieren.
Wobei das ja in dem Zusammenhang dann schon eine Bedeutung haben könnte, ne?
Ja, okay.
So bleibt mir vom Leib oder so.
Ja, vielleicht einfach auch mal ein anderes Gemüse ausprobieren, außer der Aubergine.
Banane, Gurke.
Ah, ja, gut, okay. Ja, oder die Robbe schicken. Auch ganz nett.
Ja, apropos Robbe, wer sich für den Autopilot interessiert, vor 4 oder 5 Folgen, Robby der Pilot.
Ja, stimmt.
Ja. Hm. Ich habe eine Abkürzung für dich. Und zwar India, Mike, Sierra, Alpha, Foxtrot, Echo.
India, Mike, Sierra.
Ja, das war auch Alpha, ja. Foxtrot, Echo.
Was ist das denn für eine Scheiße? I'm safe.
Ja.
Hä? Also ist doch kein. Also hat das was mit Luftfahrt zu tun, richtig?
Klar, hat das was mit Luftfahrt zu tun.
Ist das so ein Briefing-Item-Ding?
Maybe. Sag du es mir.
I'm safe. Das ist bestimmt so ein Merksatz fürs Briefing oder so. Da gibt's ja so ein paar. Dwan Big. Kenn ich noch.
Ja,
Itipa für die Clearance.
Itipa.
Itipa. Dwan Big. Und I'm safe. Das ist bestimmt sowas.
Jetzt googelst doch nicht.
Mach ich doch nicht. Ich hab's mir aufgeschrieben. I am safe.
Denk doch mal zurück an deine Flugschulzeit.
Naja, Alter, ich war auf so einer Wald- und Wiesenschule, da haben wir nichts gelernt. I'm safe.
Waldorfschule.
Auf Deutsch, ich bin sicher.
Ich bin sicher.
Das sind eure Eltern, ich bin sicher, so ein richtig ausführliches Briefing. Ich, das I steht für ich, also ihr. C für Cockpit, du Cockpit. Stimmt, wenn ihr das habt, ist schon mal die halbe Miete.
Das ist die halbe Miete.
I'm safe.
Ja. Okay, du weißt es nicht, löse auf. Also, I'm safe ist natürlich die Abkürzung für Illness, Medication, Stress, Alkohol, Fatigue und Emotion. Und das soll dich daran erinnern, welche Faktoren dich unfit to fly machen.
Ah. Ich habe es auch schon mal irgendwie, also es kommt mir so ganz entfernt bekannt vor, aber.
Das ist aus dem Fach HPL.
Hm.
Wofür steht HPL nochmal, Florian?
Human Performance Limitations.
Correct.
Ja. Very good. Very good. Just so amazing. Ja, gut. Ja, ist eine gute Idee gerade irgendwie
krass,
zurechtgelegt.
Ja. Ja. Meine Vorbereitungen sind immer so um die 15 Sekunden, das ist Wahnsinn.
Ich hatte letztens auch mit einer, fand ich ein bisschen absurd, mit einer Abkürzung zu tun, und zwar mit CEO. Steht nicht für Classic Engine Option, sondern wahrscheinlich für Chief Executive Officer. Und zwar war ich eben beim Hotelbuffet. Da stand einfach so ein Tisch, da saß halt die CEO dran. Und da war dann so ein fettes Schild, CEO Table. Richtig unangenehm. Boah, das will ich niemals machen, ey. Fand ich richtig komisch, dass man da einfach so sich mit so einem Tisch da an so einem Buffet platziert, damit auch jeder weiß, ja, hier knallt sich die CEO schön die.
Ja, aber CEO vom Dumplings Hotel oder was?
Ja. Ja, ja. Ganz komisch. Fand ich seltsam und jedenfalls bei dem gleichen Layover, das fand ich nämlich ganz interessant, da bin ich im Gym ins Gespräch gekommen mit so einem Dude. Und dann haben wir so gesagt, so, ja, was machst du hier, bla bla. Und der war einfach Personal Assistant für Corporate Pilots. Wusstest du, dass das gibt?
Nee.
Fand
was
ich,
heißt das? Was macht der genau?
Ja, fand ich mega interessant. Und zwar, wenn du, ist vielleicht für euch auch ganz interessant, also Corporate Pilots, das sind dann halt die Leute, die dann eingestellt sind, so ein Privatjet zu fliegen, also dann halt für irgendwelche Owner oder halt bei einer Airline, da gibt es auch Airlines, die Jets verchartern, aber es gibt halt auch Leute, die quasi im Privatjet direkt mit Piloten beredern sozusagen, und das sind dann halt so Corporate Pilots. Und beziehungsweise, ich weiß gar nicht, gibt es da so eine genaue Begriffsabgrenzung, wenn man Corporate Pilot ist, wenn man Private Jet Pilot ist oder irgendwie sowas? Oder?
Keine Ahnung.
Ah, okay. Also er meinte jedenfalls, er ist Private Assistant für Corporate Pilots, und da ist es dann so, dass die ihn dann quasi beauftragen, wenn die jetzt irgendwie einen Flugauftrag bekommen, wegen Hotels buchen oder wenn dann irgendwas ist mit Medical-Termin oder irgendwas läuft aus als Erinnerung und so. Also der ist quasi so die Airline, die sich dann dazu buchen, so für diesen ganzen Verwaltungskram und so, wenn Lizenzen auslaufen, wenn es irgendwelche Sachen zu organisieren gibt, mit Hotelübernachtung und, und. Vielleicht ganz interessant, dass es sowas gibt. Er meinte, macht da auf jeden Fall gut Cash, weil er hat erzählt, die Dudes da von diesen Corporate Pilots, da bin ich fast hinübergefallen, die verdienen sehr, sehr gut, weil es gibt irgendwie einen Jet, ich weiß nicht, so eine Gulfstream G irgendwas oder so, und da ist das Type Rating sauteuer und da gibt's nur ganz, ganz wenig Leute, die das fliegen können, und die können dann pro Stunde richtig, richtig Money machen. Also die verdienen, weiß nicht, das war, ich weiß nicht genau, pro Tag irgendwie $5,000 oder so, wenn sie arbeiten. Also so eine absurd krasse Summe. Ja, meint der so, denen ist das dann halt scheißegal, wenn die dann ihm da irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Kohlen da im Monat drüber wachsen lassen dafür, dass die gerne keinen Stress haben mit Hotels buchen und so einem ganzen Scheiß.
Na, nicht schlecht.
Ja, schon krass. Hat mich auch erstaunt, dass sowas gibt. Habe ich vorher nicht gewusst. Und ja, das macht der. Und der meinte, läuft.
Fliegt der selber auch?
Nee, fliegt nicht selber.
Okay.
Ja. Ja, das war halt insofern interessant, weil der meinte, er ist irgendwie mit einem Piloten zusammen oder so, der Businessjet fliegt, und da kann er dann irgendwie immer hinterher fliegen oder so. Also er bucht dann immer Linie und fliegt immer hinterher so, wenn die dann halt irgendwo auf der Welt sind. Also echt echt interessant.
Aber du bist ja auf jeden Fall unabhängig vom Arbeitsplatz eigentlich. Ganz cool.
Ja, der meinte, der ist irgendwie seit 9 Monaten unterwegs. Ja. Echt abgefahren. Ja, war schon krass. Und ja, auf jeden Fall fand ich ganz interessant. Also kannst du quasi auch als Privatpilot dir sozusagen diese Dienstleistung kaufen, dass du jetzt nicht so einen Stress hast mit immer selber Hotels buchen und so. Hast du ja wahrscheinlich auch keinen Bock da drauf, ne? Wenn du jetzt irgendwie da unterwegs bist und dann Transport noch organisieren musst, Taxi zum Hotel und so, ist schon geil, wenn das einer übernimmt. Ne?
Ja, wobei ich jetzt glaube, wenn du jetzt öfter einen Ort anfliegst, dann buchst du halt einfach ein Hotel, oder? Das du halt kennst.
Ich weiß nicht, wie es läuft, aber du wirst ja wahrscheinlich dann auch irgendwie Verträge vielleicht machen können oder so. Keine Ahnung.
Also ich weiß, dass das ja, Melanie war ja mal hier, die auch bei Air Hamburg fliegt, der Privatfluggesellschaft, kann man eigentlich sagen, ne? Also man kann sich da Businessjets quasi mieten.
Ja.
Und die
Charter
buchen, also die buchen halt auch selber ihre Hotels, aber haben halt ein bestimmtes Kontingent dann vor oder bestimmtes Budget halt dafür und buchen das dann auch selber. Also finde ich jetzt auch nicht so schlecht, wenn du dann selber eine Kreditkarte hast und das einfach bezahlen kannst von der Firmenkreditkarte.
Na gut, dann geht's aber, ich weiß, als Owner oder so, wenn du jetzt für einen Owner fliegst, keine Ahnung, ob die dann überhaupt sowas haben. Ne? Du bist ja keine Firma in dem Sinne, sozusagen.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Ja. Ja, auf jeden Fall spannend. Ist auch außerhalb der Airline-Welt, gibt's immer wieder Sachen. Ja, sind dann schon interessant aus dem Militär. Also dann
außerhalb der Airline-Welt?
Ja, so außerhalb der Airline-Welt.
Ach so, ja, okay. So meinst du das?
Was meinst du denn?
Ja, weil irgendwie ist es ja, ist ja schon ein bisschen Airline-Business dann schon, ne?
Aber ja, so ein bisschen, ja, genau. Ja. Aber halt nicht, wenn nicht das alles organisiert ist. Ich finde auch mal so Militär-Aviation, wenn wir auch so ein paar, die früher beim Militär geflogen sind, das finde ich auch immer so interessant, so wie das da läuft und so. Das ist schon was anderes.
Tja, da hätten wir ja mal einen Interviewpartner vielleicht.
Ich weiß nicht, ob die das, ob man da so alles gerade in den Zeiten, es sind ja die Zeiten, Felix. Ich weiß gar nicht, ob man zu diesen Zeiten jetzt da so viel
drüber hat. Die sollen uns ja nicht die Abschusscodes von den Atombomben geben.
Haben die, glaube ich, auch nicht mehr. Haben die vergessen. Haben mittlerweile vergessen.
Hat Angela Merkel den Zettel verloren.
Ja.
Und der Olaf kann sich nicht an die Kombination erinnern. War im Terminkalender mit den Warburg-Bank-Terminen wahrscheinlich.
Alles verschütt gegangen.
Ja, doof.
Das letzte Layover habe ich auf jeden Fall ganz viel gepennt. Ich habe es hingekriegt, an zwei Destinations einfach quasi die ganze Zeit zu schlafen, weil ich echt, echt im Arsch war und auch ein bisschen erkältet. Aber dann habe ich mich aufgerafft, was zu essen zu holen. Und zwar war ich bei einem Restaurant, das fand ich richtig geil. Da bist du hingegangen, hast dir so einen Buzzer quasi geholt, so ein Vibrator, weißt du, so ein Ding, was vibriert, wenn, so ein Ding, was vibriert, wenn du, wenn das Essen fertig ist.
Ja.
Richtig geil, hast du runtergenommen, hast mit dem Handy den QR-Code, der da drauf war, gescannt, und dann konntest du mit dem Handy bestellen, hast dich hingesetzt, das Ding hat vibriert, wenn es fertig ist, hast abgeholt. Konntest direkt darüber zahlen und so, du hast gar keinen Kontakt mehr mit irgendeinem Menschen.
Nice. Das war richtig gut.
Er hat mich begeistert. Also der technische Fortschritt, er ist nicht aufzuhalten. Das fand ich auf jeden Fall ganz nice. Wäre auch mal eine feine Sache, wenn das nach Deutschland kommen würde. Weil, ja, läuft schon schneller, ohne Probleme. Man kann seine Extra-Wünsche da eingeben. Man hat keine Verständigungsprobleme, außer man gibt es halt falsch ein. Das ist ja natürlich kacke. Hat mir ganz gut gefallen. Und ich war im selben Hotel wie Tottenham Hotspurs. War auch ganz geil. Die haben irgendwie so eine Asientour gemacht. Und dann waren die mit uns da im Hotel und wir waren dann gerade am Pool, als da irgendwie so VIP-Dinner war oder so. Ich kannte zwar keinen, aber hat sich gut angefühlt.
Schönes Gefühl, in den Promis aufzuwachen.
Ja, genau. Ja, ganz witzig. Vor allem, wenn dann so die normalen Hotelgäste dann so irgendwie dann da so zwischen denen rumlaufen und dann denkst du jedes Mal so, wer ist das überhaupt? Das ist ja jetzt berühmt. Kennt er irgendwas? Einen habe ich erkannt hier, der... da ist auch die Überlegung, glaube ich, ob der in die Bundesliga wechselt oder nicht. Aber naja, Autogramm. Naja, dachte ich mir so. Naja, komm, nee.
Er wollte eins von dir, oder was?
Nee, keine Uniform, Mann.
Are you Flo vom Fensterplatz? Oh my God. Oh my God.
Ja. Ja, ich fliege auch übertrieben viel irgendwie. Ich bin kaum zu Hause, immer nur im Flieger. Hatte
im Flieger
jetzt,
daheim.
Im Flieger daheim.
Doch,
hatte jetzt die letzten 5 Tage Standby. Das war auch brutal, weil ich jedes Mal auch natürlich aktiviert wurde, auch immer um 4.30 Uhr. Und ja, jetzt geht es morgen wieder los auf eine 5-Tages-Tour.
Also, aber es sind ja 90 Minuten jetzt, ne?
Ja.
Das ist schon entspannter als
60. Das war vorher auch 90 Minuten. Bis 7 Uhr morgens waren es immer 90 Minuten, glaube ich.
Ah, geil.
Ja. Okay. Aber ja, das ist auf jeden Fall echt viel im Moment. Und letztes Layover war ich dann in Rom und bin dann mal durch die Stadt gesteppt. 25.000 Schritte an einem Tag vom Hotel über den Vatikan bis Richtung Kolosseum.
Hast du Francis gegrüßt, Junge?
Pope Francis, yo. Kurze Audienz gehabt. Mir nochmal den Segen abgeholt. Eine Mark in Trevi-Brunnen reingeschmissen. Und mir natürlich ein Gelato geholt bei der Hitze bei 37 Grad. Ist das nötig?
Limoncello auch?
Nee, leider Spritz. Nicht. Leider nicht. Hm. Ja, leider nicht.
Ach, schade.
Aber das war ganz nett und ja, also im Moment wirklich auch wieder, ich habe jetzt im Spiegel diesen Artikel gelesen, das Moloch am Main,
ja,
im Frankfurter Flughafen. Ja. Ja, ist schon ein bisschen was dran, muss man sagen. Also die bodenseitige Ops, jetzt nicht nur in Frankfurt, sondern auch natürlich an diversen anderen europäischen Metropolen.
Aber ist schon besser geworden als letztes Jahr, oder?
Weiß ich nicht. Ist sehr, 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 sehr tagesformabhängig tatsächlich.
Mhm.
Aber jetzt im Moment kommt natürlich wahnsinnig viel zusammen. Das ist einerseits, dass die, das Kabinen- und Cockpitpersonal natürlich am Maximum arbeitet, was ihre Flugdienstzeit angeht. Jetzt natürlich Gewitter auch die letzten 2 Wochen. Ne? Das ist sehr ungewöhnlich windig auch, finde ich. Also es gab jetzt orkanartige Böen irgendwie vor 2-3 Wochen. Extrem starke Regenfälle, viel Gewitter auch über Deutschland und ja, dann natürlich die dünne Personaldecke bei den Bodenverkehrsdiensten und bei den Dienstleistern. Das ist halt, kommt jetzt halt alles viel zusammen und das trägt halt dazu bei, dass es im Moment alles nicht ganz so rund läuft. Aber das ist ja irgendwie auch ein Dauerbrenner. Ja, ich bin mal gespannt, ob es dann nächsten Sommer tatsächlich mal besser wird. Mal abwarten. Ja.
Ja. Ja, bin auch mal gespannt. Aber ich habe jetzt, also dieses Jahr habe ich jetzt eher so das Gefühl, es läuft nicht so schlecht wie letztes Jahr. Also letztes Jahr war es
gefühlt deutlich schlechter. Kriegt man das vielleicht auch nicht ganz so mit.
Ja, das kann auch sein, ja.
Weil bei euch, ihr müsst das halt einmal machen. Und ich denke, Langstreckenflüge werden auch priorisiert abgearbeitet wahrscheinlich. Einfach weil natürlich bei euch, wenn ihr, keine Ahnung, ja, wenn ihr eine Stunde Delay habt, dann können sie halt nicht nochmal die 2 mittleren Flüge rausnehmen, sondern dann seid ihr halt aus der Zeit raus zum Beispiel.
Mhm.
Also es ist halt ein bisschen was anderes wahrscheinlich, ne?
Also letztens wieder, ich habe jetzt hier zwei Instagram-Highlights wieder erstellt und da habe ich diese Story da gefunden, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. In irgendeinem AOI stand drin so, Cargo Aircraft expect low priority for de-icing. Da war ich auch so, oh fuck. Aber nee, also bei uns läuft's dieses Jahr tatsächlich, also zumindest auf meinen Flügen, ne, ich kann ja immer nur da für mich sprechen, läuft's eigentlich ziemlich smooth, was die Abfertigung abgeht.
Smooth. Ja. Das ist doch schön.
Ja, ich hatte jetzt, und ich habe auch wieder, jetzt eine Tour mit 5 Lecks und ich bin die letzte Mal einfach 4 Lecks geflogen. Ich habe mal wieder Flüge zu zweit. Nicht krass. 4 Lecks von 5 geflogen, war das? Ist das nicht geil?
Das ist ganz nice, ja.
Ja, richtig nice.
Lernst du das endlich mal mit dem Fliegen?
Ja, wirklich, ey, ich muss noch ein bisschen üben. Ich habe jetzt, in 2 Wochen habe ich, ich bin dabei auf meiner Tour. Da will ich mich natürlich nicht blamieren. Letzten 4 Mal habe ich das Ding eigentlich wieder ganz gut hingeschlabbert, aber natürlich das Problem, dann kann ich immer nur weich. Irgendwann ist auch mal wieder ein bisschen härtere dabei, das sollte dann natürlich nicht passieren.
Das stimmt.
Vor allem ist Hongkong und so ist jetzt auch viel Taifun wieder. Natürlich windig, stürmisch, gewittrig. Und so haben wir eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu unserem Folgenthema.
Aber vorher?
Vorher, wie immer, Geld verdienen.
Werbung, kurze Werbung.
Tschüss. Ja, ihr Lieben, wie soll's auch anders sein? Die heutige Folge wird natürlich wieder präsentiert von unserem Werbepartner Stratik, die deutsche Reisegepäckproduktionsfirma, wenn man an Koffer und an Reisegepäck denkt und diesen Podcast hört, dann denkt man natürlich auch mittlerweile an Stratik. Ja, seit 1946 werden in Deutschland hochqualitative, zu einem fairen Preis, Leistungsverhältnis angebotene Waren produziert. Und ja, was sollen wir sagen? Felix und ich sind auf jeden Fall eifrige Nutzer von diesen Produkten. Wir wurden versorgt, dankenswerterweise, von Stratik mit einigen Koffern. Unter anderem, wir haben ihn schon oft genug erwähnt, dem Straw Plus oder auch den Stripe Hartscheinkoffer. Den gibt's auch, gerade sogar reduziert. Checkt das gerne mal ab. Stratik.de ist die Internetseite. Und ja,
ist ab 100,
genau, ab 100 Euro kostenloser Versand. Und genau, Stripe-Kollektion ist gerade reduziert. Schönes Design, relativ schlicht gehalten, gute Rollen. Das ist ja immer sehr wichtig. Gute Verschlüsse, das ist auch sehr wichtig, gerade wenn man den Koffer mal ein bisschen voller geknallt hat, dass man da auch keine Probleme hat, wenn man den zumacht. Und beim Rollen und so. Also Felix und ich benutzen die Koffer regelmäßig beim Fliegen. Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität und Preis-Leistung passt auf jeden Fall auch. Genau. Felix, hast du noch was hinzuzufügen?
Ich habe gar nichts hinzuzufügen. Du hast schon gesagt, sie sind reduziert. Den Shop findet ihr unter www.stratik.de. Und wenn ihr auf die nicht reduzierten Sachen nochmal ein bisschen was sparen wollt, dann nehmt ihr den Code Fensterplatz. Da kriegt ihr nämlich 20% Rabatt.
Rabatzki.
Rabatti, Rabatti, Rabatti.
Was auch ganz nice ist, sind die integrierten NFC-Chips in den Koffern. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da habt ihr dann halt den Vorteil, dass ihr mit eurem Smartphone direkt an den Koffer rangehen könnt. Und dann könnt ihr da zum Beispiel, wenn mal irgendwie eine Rolle kaputt ist oder so, direkt nachordern. Ihr könnt das Eigentum nachweisen von dem Koffer und so. Das ist auch sehr nice. Hat nur Stratik bisher. Die sind da führend sozusagen.
Das ist ein sogenanntes Alleinstellungsmerkmal.
Wenn ihr einen schönen Koffer mit modernen kleinen Gimmicks haben wollt, dann checkt unbedingt mal Stratik aus. Stratik.de, Code Fensterplatz, 20% auf nicht bereits reduzierte Waren. Danke, dass ihr die Werbung hört. Danke Stratik, dass ihr uns werben lasst für euch. Und dann würde ich sagen, weiter mit der Folge, ne?
Jo, smarter Reisen mit Stratik. Blitz. 21. 22. Ja, siehst du? Wie lange zählt man da nochmal? Oder was ist da nochmal?
3 Sekunden pro Kilometer.
Ah, okay. Also war das Gewitter jetzt quasi direkt über dem Platz.
Ja, 600 Meter weg.
Dann gibt's eine Electrical Storm Warning.
Mhm.
Dann findet gar nichts mehr statt.
Ja, gewitterig wird's, passend zum Sommer. Felix und ich, man muss sich das hier so vorstellen, wir leiden so ein bisschen unter Folgendemenz. Wir wissen nicht mehr so richtig, welche Themen wir schon mal angesprochen haben, welche nicht. Dann scrollen wir immer durch Spotify und wir wissen einfach nicht, ob wir schon mal über ein Thema geredet haben.
Oder ja, das Dumme ist, wir machen ja auch nicht so Folge 78 Gewitter, sondern wir denken uns ja immer noch irgendwelche fancy, schmancy Titel aus, wo dann am Ende keiner mehr weiß, worum es eigentlich geht. Das ist natürlich auch überhaupt nicht
klug. Wir auch nicht mehr mittlerweile.
Aber ist auch egal.
Ja, also gut.
Mittlerweile hören uns ja mehrere Milliarden Leute zu, die können ja auch mal nochmal Wiederholung
hören. Ja, sowieso. Ich meine, letztendlich, wenn man jetzt hier mal was doppelt erzählt oder so ist es halt, ne? Guck mal, machen manche Podcasts, die machen seit 8 Jahren dasselbe, werden trotzdem noch
gehört. Dafür machen wir halt keine Sommerpause.
Genau.
Ja.
Manche Sachen kommen dann halt auch mal einfach irgendwie, dann erzählen wir die halt nochmal, das lässt sich auch nicht vermeiden und es kommen ja auch neue Leute dazu, deswegen für die ist ja dann nochmal interessant.
Ihr merkt also, das gar nicht, Leute, dass wir einfach seit mehreren Folgen immer alte Folgen einfach bunt durcheinander zusammenschneiden. Ihr merkt das gar nicht.
Ja, welche Wortschnipsel zusammen. Ja.
Eine KI, die das macht.
Oh, Spümer ist fertig.
Ja, wird es jetzt ausrollen oder
was? Die Hintergeräusche hören auf.
So. Nee, aber die Waschmaschine läuft noch.
Ja, fällt mir überhaupt. Ja, Felix und ich haben nur einen ganz kurzen Zwischenstopp wieder. Ganz zack, 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 Wäsche in eine Waschmaschine, Spülmaschine anstellen, Haushalt schnell, zack, zack, dann geht's wieder weiter, dass die Wohnung sauber ist, wenn keiner da ist. Das ist wichtig.
Das ist wichtig, dass wenn keiner da ist, dass die Wohnung sauber ist. Ich frage mich auch echt, wofür
damit es sich aussieht, als wäre hier ein Blitz eingeschlagen.
Ja, so genau, das ist mir nämlich passiert letztens beim Start. Wir haben nämlich einen Blitzschlag gehabt und das ist ja vielleicht direkt mal ganz interessant. Normalerweise, also fangen wir anders an. So ein Flugzeug ist ja ein faradäischer Käfig wie ein Auto. Das heißt, die Insassen in diesem faradäischen Käfig sind jetzt vor der Elektrizität, vor dem Strom des Gewitters, vor des Blitzes sind safe. Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass wenn wir einmal zu nah an so eine Gewitterzelle rankommen, die man ja tagsüber nicht unbedingt immer also sieht, das ist natürlich...
Nachts meinst du?
Nee, tagsüber jetzt. Also das Blitzen sieht man ja tagsüber manchmal nicht so gut.
Ach so.
Beziehungsweise manchmal ist das ja auch eingebettet. Also wenn man jetzt selber in Wolken ist, dann muss man halt immer auf dem Wetterradar. Ist auch nicht immer klar, ist das jetzt nur ein Regenschauer oder ist das jetzt tatsächlich auch was, wo es halt drin blitzen kann.
Ja.
Ja, und wenn man da halt mal zu nah dran fliegt, kann es halt mal sein, dass man auch so einen Blitzschlag abkriegt. Genau, das ist beim Flugzeug eigentlich nicht weiter wild. Wir hatten halt vorne auf der Nase so einen kleinen Lackabplatzer. Also hat man halt gesehen, wo der Blitz eingeschlagen ist. Und dann hat man meistens noch einen so eine Austrittsmarke, wo man dann quasi sieht, okay, da ist der Blitz wieder rausgegangen. Normalerweise ist es so, ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich viele von euch auch schon mal gesehen, dass ich an den exponierten Punkten des Flugzeuges, also meistens an den Flügelenden und auch hinten am Leitwerk, am Höhenruder und am Seitenleitwerk, sind immer diese kleinen schwarzen Stäbe. Das sind sogenannte Static Dischargers. Das heißt, auch während des Fluges, während des normalen Fluges, ist es so, dass sich das Flugzeug elektrostatisch auflädt und diese Static Dischargers leiten im Prinzip diese Elektrizität wieder in die Atmosphäre ab sozusagen. Das ist eigentlich so der Hintergrund dieser Plöppel da an den Tragflächenenden. Das ist übrigens nicht so, das habe ich nämlich auch mal gehört, so gerüchteweise, dass Leute denken, dass diese Dinger abgesprengt werden, wenn so ein Blitz einschlägt, dass es darüber wieder rausgeht. Aber das stimmt nicht, die sollten schon da sein. Die sollten
schon dranbleiben.
Genau, die sollten schon dranbleiben, also so ist es nicht. Genau, aber das erstmal zum Thema faradäischer Käfig und Blitzschlag. Also ist per se jetzt nicht gefährlich. Natürlich kann es sein, dass kurzfristig mal Systeme dann ausfallen, einfach weil es so eine Überspannung gibt. Diese Cockpit-Geräte, die Computer, die sind ja alle relativ sensibel natürlich, weil das halt Hochtechnologie ist oder war. Weiß man, vor 30 Jahren. Genau, aber also sowas kann halt mal sein, dass dann kurzfristig irgendein System ausgeht und dass man das dann wieder neu starten muss. Also ist jetzt aber nichts Dramatisches. Aber mit Gewitter gehen halt noch so ein paar andere Sachen einher, die auch nicht so ganz ungefährlich sind. Und bevor wir darauf eingehen, weil wir eben noch was zu Electrical Storm gesagt haben, tatsächlich gibt es seitens der internationalen Luftfahrtorganisation ist definiert, ab wann ein Flughafen gesperrt werden muss wegen Gewitter. Das ist so, dass ab 8 Kilometer vorher im Prinzip eine Warnung rausgehen muss und 5 Kilometer vom Platz entfernt, wenn da eine Gewitterzelle ist, dann wird die Bodenabfertigung abgestellt, das ist eingestellt, das hängt halt damit zusammen, dass durch den Blitzschlag natürlich Gefahr besteht für die Vorfeldmitarbeiter. Ja, kann sich ja jeder vorstellen, so ein 380 ist ein relativ exponierter Punkt. Blitze schlagen ja gerne mal an so exponierte Punkte ein. Da stehen über Lichtmasten rum und so weiter. Also da kann natürlich der Blitz easy mal irgendwo einschlagen. Und jeder, der dann halt auf dem Vorfeld steht, ist natürlich exponiert dazu und gefährdet. Und dementsprechend wird dann halt aus Sicherheitsgründen die Bodenabfertigung eingestellt. Natürlich darf dann auch nicht mehr getankt werden.
Das wäre besser.
Ja. Funken auch immer relativ schlecht sind, muss man sagen. Genau, also das hängt halt mit dieser Electrical Storm Warning dann zusammen, sobald halt ein Gewitter auf den Platz zuzieht, wird es Verspätung geben, weil ja die Bodenabfertigung eingestellt werden muss.
Ja, das ist auch so, dass da jeder Mitarbeiter dann sofort informiert werden muss, also die kriegen dann auf ihre Handys oder halt über ihr Personal Device, da wenn die da arbeiten, auch sofort eine Warnung und da gibt es dann auch so Warnlampen. Wir sehen das im Cockpit dann eigentlich auch, wenn so eine Electrical Storm Warning ist, weil wir haben ja meistens dann vor uns diese diese Einparkhilfen sozusagen, da sind auch meist mittlerweile so Infos drauf dargestellt. Also zum Beispiel in Frankfurt steht dann da die Abflugroute, die man zu erwarten hat und die Zeit, bis man auf Block geht und so. Und da sind dann auch zum Beispiel dann so Warnlampen, dann Electrical Storm Warning Active oder so, und dann wird halt dementsprechend dann die Abfertigung eingestellt. Genau. Ja, ich würde jetzt mal vielleicht so ein bisschen chronologisch vorgehen. Also bei Gewittern ist es ja so, Felix hatte schon gesagt, das geht mit einigen Gefahren neben dem Blitzschlag und so weiter einher. Was machen wir eigentlich, um das zu vermeiden? Ne? Also letztendlich, es lässt sich nicht hundertprozentig vermeiden. Ich habe auch schon Blitzschläge gehabt. Manchmal passiert das dann halt einfach, ne? Das ist jetzt in der Regel halt, Felix hat es schon gesagt, nicht weiter schlimm. Ist natürlich ärgerlich, weil kostet wieder Geld, weil muss ein Techniker draufschauen und so. Aber eigentlich passiert halt nichts. Außer dass es einmal laut rums im Cockpit. Das ist wirklich krass, ne? Das ist schon echt laut.
Ja, wobei ich fand's gar nicht so laut. Ich habe mir das immer lauter vorgestellt.
Aber wir hatten, ja, bei einem war es okay, aber beim anderen, da hat es einmal richtig krass laut gescheppert. Das war heftig. Ja, welche Rolle spielen Gewitter jetzt bei uns? Ich würde jetzt mal vorm Flug sozusagen anfangen. Wir haben jetzt mittlerweile auch Wetterkarten, sei es jetzt diese, ich sag mal, die althergebrachten Significant Weather Charts oder halt digital, mittlerweile auch schon in die On-Route-Map sozusagen reingespielt, ne? Die Gewitterzellen, die im Moment momentan beobachtet werden oder die halt vorausgesagt sind. Und das ist eigentlich schon so der erste Schritt, so Pre-Flight, dass man sich anschaut, sind Gewitter irgendwie vorhergesagt für den Flug? Spielt natürlich auf der einen Seite eine Rolle wegen Turbulenzen und so und ja auch wegen mehr Spritverbrauch eventuell. Also wenn die jetzt auf der Route liegen und man sieht schon, okay, da kann man jetzt nicht so einfach dran vorbeifliegen, das sind vielleicht so größere Zellen, die sich vielleicht auch sogar so zusammenschließen. Das gibt's ja auch, dass sich dann aus mehreren einzelnen Zellen dann so eine Squall-Line sozusagen bildet. Da muss man natürlich schon teilweise ganz schön große Umwege von ja vielleicht sogar 100 Meilen oder so links rechts vorbeifliegen. Ist jetzt in unserem Breitengraden eher selten, eher jetzt so je näher man dem Äquator kommt, weil die Gewitter da ein bisschen intensiver sind und auch höher reichen. Aber man kann halt Gewitter in der Regel nicht überfliegen, sondern eigentlich nur seitlich dran vorbeifliegen, weil die Wolken halt bis zur Tropopause hochgehen. Die Tropopause ist der Übergang in die Stratosphäre.
Ja.
Und ja, bis dahin reicht dann die Wolken sozusagen hoch und das ist in der Regel auch höher, als unser Flugzeug jetzt fliegt, so wenn man jetzt ein bisschen weiter Richtung Äquator geht. Deswegen kann man da nicht drüber fliegen. Und ja, das sollte man dann halt schon mal im Flug einplanen, oder für den Flug einplanen, dass man dann eventuell ein bisschen mehr Sprit mitnimmt für gegebenenfalls Umwege. Ist ein Stück weit abgedeckt durch den Contingency Fuel. Also man nimmt immer so ein bisschen. Ja, in der Vergangenheit war das immer so ein fixer prozentualer Wert vom Trip-Fuel. Da haben sich jetzt die Regularien ein bisschen geändert. Da können die Airlines auch ein bisschen flexibler jetzt durch statistische Methoden sagen, wie viel sie mitnehmen wollen. Aber ich sag mal, bis vor kurzem waren das so in der Regel 3-5%, ne, vom Trip-Fuel oder 20 Minuten so, ne? Ja. Und da hatte man dann immer so ein bisschen was im Petto für irgendwelche unvorhergesehenen Sachen. Aber das ist eigentlich schon so der erste Schritt, also vor dem Flug, dass man sich anguckt, okay, haben wir Gewitter auf der Strecke zu erwarten, nehmen wir dann eventuell ein bisschen mehr Sprit mit, um dann halt Umwege zu fliegen und dann halt auch, um im Nachhinein vielleicht ein bisschen schneller zu fliegen, um dann die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Das könnte halt auch ein Thema sein. Mittlerweile ist das übrigens auch teilweise relativ tricky, weil der Luftraum wird enger und enger durch die ganzen Konfliktherde auf der Welt. Ist das teilweise auch ganz schön eng, da irgendwelche Wege um Gewitter rumzufliegen und irgendwelche Lufträume zu vermeiden. Also das ist mittlerweile echt teilweise, je nachdem, wo man sich da rumtreibt, ein bisschen ätzend, ne? Weiß nicht, habt ihr auch da so eine Ecke da? Ja, mit der Ukraine und Russland jetzt. Ich meine, Kaliningrad zum Beispiel liegt ja auch teilweise so ein bisschen beschissen da auf dem Weg nach Estland und so, ne? Ja.
Genau. Ja, vielleicht nochmal, also wir haben dann an Bord natürlich das Wetterradar. Das arbeitet im Prinzip, ja, sendet das Signal aus und es wird halt dann von Wassertropfen oder von Feuchtigkeit reflektiert. Das heißt, die Anzeige, die wir da haben, ist jetzt nicht gefährlich wegen Blitz oder so einem Zeug, sondern es ist halt wirklich einfach nur eigentlich eine Anzeige von Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Und da so ein Gewitter sehr, sehr viel Feuchtigkeit enthält, kann man auch davon ausgehen, wenn man jetzt wirklich rote oder violette Anzeigen auf dem Display hat, dass es da auch Gewitter gibt. Das wird natürlich auch immer moderner. Da gibt es mittlerweile dann auch bei Privatflugzeugen sogar einen Abgleich über Echtzeitdaten von Satelliten. Das haben wir halt an Bord noch nicht. Dementsprechend kann es halt auch mal vorkommen, dass man sich so einen Blitzschlag fängt, selbst wenn man eigentlich ausweicht, einfach weil es auf dem Wetterradar nicht vernünftig dargestellt wird oder weil man es halt nicht oder weil die Zelle vielleicht auch gerade erst im Aufbau ist. Ne? So ein Gewitter ist halt auch wahnsinnig dynamisch. Also da ist wahnsinnig viel Energie drin. Jetzt im Sommer natürlich durch die hohe Sonneneinstrahlung quellen die halt ganz schnell hoch und dann fallen die aber manchmal auch einfach spontan so in sich zusammen. Also es ist ein relativ dynamischer Prozess, wo auch sich innerhalb von ein paar Minuten viel ändern kann. Dementsprechend kann sowas halt passieren. Und dann ist es natürlich sinnvoll, immer zu gucken, aus welcher Richtung kommt im Prinzip der Wind.
Wo ist Luft, wo ist Le.
Genau, wo ist Luft, wo ist Le. Und dann fliegt man immer in den Wind eigentlich, wenn es geht, die Ausweichroute, weil man halt davon ausgehen kann, dass die Gewitterzelle auch ein bisschen verdriftet wird. Und jetzt vielleicht mal ganz interessant, es gibt diese 1-in-60-Rule. Weißt du, was ich damit meine?
I know it. Aber erklärst du nochmal für die Unwissenden.
Genau, also es sagt im Prinzip, wenn ich 1 Grad von meinem geplanten Kurs abweiche und den für 60 Meilen fliege, dann habe ich bin ich am Ende dieser 60 Meilen eine Meile von meinem Kurs entfernt. Und so kann man sich so ein bisschen ausrechnen, wenn man jetzt auf dem Wetterradar oder wenn man jetzt auf dem Navigationsdisplay ja ein Bild hat, kann man ungefähr auch gucken, wenn man es jetzt nicht mit seinem Track machen möchte, dann kann man sich auch ein bisschen ausrechnen, okay, wie viel Grad Offset müssen wir denn fliegen, um dieses Gewitter zu umfliegen. Ja. Mhm. Und dann ist jetzt natürlich immer so ein bisschen die Frage, was folgt daraus? Je mehr Flugzeuge natürlich von ihrer geplanten Route abweichen, desto flexibler muss halt die Flugsicherung sein. Es ist halt einfach so, dass dadurch, dass auch verschiedene Wetterradartypen verbaut sind, nicht alle Flugzeuge immer gleich ausweichen. Die einen fliegen vielleicht eher durch. Das ist natürlich dann auch ein bisschen davon abhängig, wie die Crew sich abstimmt. Ich sag mal, wenn wir jetzt im Anflug sind und alle Passagiere angeschnallt sitzen sollen und die Kabine auch sitzt, dann sind wir natürlich auch eher bereit, mal durch eine Wolke durchzufliegen, wo es ein bisschen rappelt, als jetzt im Reiseflug, wo es dann vielleicht ganz plötzlich anfangen würde zu wackeln und wo wir halt auch davon ausgehen müssen, dass dann der eine oder andere davon ein bisschen böse überrascht wird. Also das ist halt immer so ein bisschen individuell und Geschmackssache, wie die Piloten da ausweichen und das macht das für die Flugsicherung natürlich ein bisschen schwieriger. Meistens sorgt es halt dafür, dass Slots entstehen, weil einfach die Kapazität nicht mehr abgearbeitet werden kann, muss halt reduziert werden und ja, in der Luft ist es halt so, dass wir natürlich nicht rechts ranfahren können und mal eben warten können, sondern dass die Flugzeuge dann am Boden gehalten werden, bis wieder Kapazität da ist. Und das sind dann diese sogenannten Slots, also die Startfenster, die dann von ATC vergeben werden. Da wird im Prinzip am Boden schon vorgestaffelt, damit es in der Luft dann halt relativ reibungslos läuft.
Ja, und das mit diesen was du jetzt gerade angesprochen hast, dass ein bisschen mehr rappelt in so einer Gewitterwolke. Also jetzt direkt in so eine Gewitterwolke will man auf jeden Fall nicht rein. Ich habe es ja, glaube ich, mal erzählt, dass ich in Shanghai da war und wir da relativ lange Warteschleifen fliegen mussten, weil da Gewitter am Platz waren. Und da kann ich mich erinnern, auf jeden Fall, da sind wir durch eine Wolke durchgeflogen. Das war jetzt halt auch keine Gewitterwolke sozusagen. Also die war noch im Aufbau. Das Echo war jetzt grün, an einigen Stellen vielleicht gelb, aber auf jeden Fall so, dass man auch laut Betriebshandbuch und so, man durfte da durchfliegen so, aber das kann ich mich noch gut dran erinnern, also wir waren relativ schwer, so um die 250 Tonnen, glaube ich, für die Landung und ich war in diesem Autopilot-Mode Flight Level Change, also sprich, dass er die Geschwindigkeit über den Pitch hält und im Leerlauf halt ist, ne, mit dem Gas und da wurden dann mal 250 Tonnen mal easy durch den Aufwind beschleunigt und nach oben steigend kurzzeitig also da habe ich auf jeden Fall noch mitgenommen, wenn man jetzt durch so Thermik fliegt, am besten lieber mit Vertical Speed fliegen, dass er dann auf jeden Fall sinkend bleibt, weil das war wirklich, da kam kurz ein Aufwind, dann war wirklich innerhalb von Sekunden wurde der Flieger schneller, also es beschleunigt und hat die Nase nach oben genommen, wir sind gestiegen Weil im Flight Level Change wäre natürlich die Speed halten über die Pitch. Das heißt, wenn er zu schnell wird, nimmt er dann die Nase hoch. Und dann sind wir tatsächlich wieder ein bisschen gestiegen. Das fand ich schon krass. Also was da für eine Energie sein muss in so einer Wolke. 250 Tonnen, das ist ja schon, ja, schon heftig. Also in so einer Wolke ist schon auf jeden Fall Power drin. Deswegen unterschätzen wir das natürlich dann auch nicht. Und wir haben ja auch keinen Bock auf das Gewackel, ne? Also es sind, es wäre jetzt wahrscheinlich so, wenn man jetzt durch ein Gewitter durchfliegt, der Flieger, der würde das schon überleben, so, ne? Also man, ja, man braucht da jetzt keine Angst haben, dass der Flieger abstürzt. Aber es wäre auf jeden Fall sehr, 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 sehr unangenehm. Also das will man auf jeden Fall vermeiden. Nicht nur wegen dem Blitz und den Lackschäden, sondern weil es auch ja wahrscheinlich die Kabine danach sehr, sehr voll gekotzt sein wird.
Und, ja, genau.
Sehr unangenehm. Also das will man auf jeden Fall nicht. Und ja, das mit dem Wetter, da ist auch echt interessant. Also wir haben auch zwei Modes. Ich weiß nicht, wie es beim Airbus ist. Also wir haben die Wahl zwischen manuell und automatischem Mode. Habt ihr wahrscheinlich auch, ne?
Ja.
Zumindest, ja gut, ihr habt auch unterschiedliche Derivate, ne?
Also man kann den Gain quasi einstellen.
Das können wir auch, aber genau. Also wir haben so einen automatischen Mode,
wo er... Das automatisch tiltet, meinst du?
Genau, der der macht dann unterschiedliche, also der der hat dann auch so ein Memory quasi, also der scannt den die Wolken sozusagen, tiltet unterschiedlich, also mit unterschiedlichem Winkel, und dann gibt's dann da auch irgendwie Algorithmen, die dann gucken, okay, bei der und der Tiefe sozusagen, weiß nicht, wie ist denn da die Rate, mit der die Wolke wächst und so, dann werden da so verschiedene Bereiche angezeigt, auch wo es dann eventuell Blitzschlag geben könnte und wo die Wolke hinwächst und so. Ist auch ein bisschen klarer abgegrenzt dann das Bild, weil natürlich viel so Ground-Echos und so werden rausgefiltert. Aber wir haben die Möglichkeit, zwischen automatisch und manuell hin und her zu schalten. Und dieser automatische Modus, das ist halt bei der 777 so ein bisschen das Ding, der ist halt schon teilweise sehr, sehr übervorsichtig. Und gerade wenn du weiter weg bist, hast du es dann auch oft so, dann bist du irgendwie so, sag mal, noch 80 Meilen weg. Dann denkst du so, okay, da ist auf jeden Fall jetzt eine Gewitterwolke. Du siehst sie aber halt vielleicht nicht, weil es dunkel ist oder weil die halt embedded ist, also in den Wolken sozusagen versteckt. Und dann fliegst du halt näher ran und dann zerfällt das wieder, das Echo. Dann ist nicht mehr rot, sondern ist dann halt grün oder so. Und dann bist du halt ausgewichen und da war gar nichts. Also das ist mit der, also bei mit unserem Wetterradar teilweise gar nicht so leicht zu bewerten, wenn du jetzt die Wolke dazu nicht siehst, ob das jetzt wirklich ein Gewitter ist oder ob das halt einfach nur so ein bisschen Aufwinde und Feuchtigkeit in der Luft sind.
Ja. Jetzt ist ja auch so, dass je höher man quasi diese Wolke scannt in Reiseflughöhe, natürlich auch nicht mehr unbedingt flüssiges Wasser vorhanden ist, sondern vielfach auch gefrorenes Wasser, also im Prinzip Eis. Das ist natürlich noch eine weitere Gefahr, die von Gewitterwolken ausgeht, wenn man jetzt durch so Hagelstürme durchfliegt. Also da gibt es ja auch die ein oder anderen Bilder, wo dann der Flieger relativ ramponiert plötzlich wieder auftaucht.
Ja.
Deswegen, das ist natürlich auch noch ein Grund, was man unbedingt vermeiden will, weil so ein Hagel... Korn, wenn man da mit 800 km/h draufknallt, dann macht das natürlich auch ordentlich was kaputt. Ein paar ordentliche Dellen rein und ja, das will man halt auf jeden Fall auch vermeiden.
Ja. Was auch ein Thema sein kann, ich weiß nicht, ist vielleicht auch so ein 777-Ding, aber Ice Crystallizing, habt ihr das auch?
Gab es wohl Fälle, aber ich habe jetzt schon länger nichts mehr davon gehört.
Ja. Also Ice Crystallizing ist auch so ein Phänomen, was oft bei konvektiver Bewölkung auftritt, muss jetzt kein Gewitter sein, aber das ist halt auch so ein Ding, wenn man jetzt zum Beispiel über konvektiver Bewölkung, also mit starken Aufwinden Bewölkung unterwegs ist, geht oft mit einem grünen Radarecho dann halt einher, was unter einem ist, dann kann es halt dazu führen, dass so Eispartikel hochgeschleudert werden quasi in die in den Flugweg. Das heißt, man ist jetzt gar nicht unbedingt in Wolken, aber es werden dann halt Eispartikel sozusagen aus den Wolken unter einem so hoch transportiert. Und das führt dann halt dazu, dass sich die Temperatursensoren zusetzen. Also wir haben ja Temperaturmesser vorne am Cockpit-Bereich angebracht. Und durch diese Eiskristalle kann das dann dazu führen, dass die Temperaturmesser dann quasi bei 0 Grad ungefähr stehen bleiben. Und das kann dazu führen, dass der automatische Schub nicht mehr richtig geregelt werden kann. Ja, da gibt's dann auch eine Checkliste für und da gab's ein paar Vorfälle. Also Ice Crystallizing ist dann auch so ein Phänomen, was so mit konvektiver Bewölkung und grünen Radarecho dann einhergehen könnte, sollte man auch auf jeden Fall so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und Vereisung ist halt auch in Wolken immer so ein Thema, also auch in Gewitterwolken halt, ne? Also da kann dann halt schon dementsprechend der Flieger relativ schnell sehr viel Eis ansetzen, das will man halt auch nicht. Also zum einen halt, weil die Messsonden für Geschwindigkeit, Temperatur und so, die können halt zufrieren, die sind zwar beheizt, aber ja, ich sag mal, man muss es jetzt auch nicht herausfordern, dass man da jetzt ewig lange in irgendwelchen Gewitterwolken durch die Gegend fliegt, weil kann schon sehr schnell Eis ansetzen. Und der Flieger wird natürlich auch schwerer, wenn sich da Eis überall ansetzt und der Auftrieb wird halt schlechter, der Widerstand steigt an am Flügel. Der ist dann zwar auch beheizt, die Flügelvorderkante, dass sich da an den kritischen Strukturen nicht so viel Eis ansetzen kann, aber ja, wie gesagt, so ewig in irgendwelchen eisigen Bedingungen da operieren will man eigentlich in der Regel nicht, ne? Und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die mit Gewitter einhergeht, ne? Also Hagel, ja. Vereisung und starke Turbulenzen halt.
Ja. Ist richtig, ja. Ja, wenn das Gewitter dann am Platz steht oder in der Nähe vom Platz, dann wird es natürlich auch schwierig, was die Anflüge angeht. Also wenn man anfliegt, muss man halt auf jeden Fall damit rechnen, dass es sehr stürmisch werden kann. Das ist natürlich eine Gefahr. Und ja, wenn es da halt krass rausregnet, dann setzt das natürlich auch die Beschaffenheit der Landebahn etwas herab. Also je nasser die Bahn ist, desto schlechter ist natürlich unsere Bremsperformance. Und ja, in dem einen oder anderen Land kann das vielleicht auch dazu führen, so monsunartiger Regen oder sowas, dass die Bahn wirklich mit Standing Water kontaminiert ist. Und da muss man halt schon gucken, ob so ja 2-2,5 Kilometer dann tatsächlich noch ausreichend sind. Das sind halt also Sachen, die man dann noch im Hinterkopf behalten muss. Apropos Wind, das ist ja auch immer so eine Sache, die schon den einen oder anderen Flieger leider vom Himmel geholt hat, der sogenannte Microburst.
Massivster Ungenuss.
Genau, in Zusammenhang mit Windscherung. Das ist halt einfach dadurch bedingt, dass diese, ja, im Prinzip kann man sich so eine Gewitterwolke vorstellen wie so ein Rohr eigentlich. Also es saugt halt im Prinzip Luft vom Boden nach oben. Und dementsprechend, wenn man da halt durchfliegt mit einer bestimmten Geschwindigkeit, kann es halt sein, dass man von einer auf die andere Sekunde quasi von einer Headwind Component, also wo man Gegenwind hat, wie wir es eigentlich bei Start und Landung gerne haben, plötzlich auf eine Rückenwindkomponente kommt. Und das kann halt schon sehr herausfordernd sein, weil sich unsere Geschwindigkeit im Verhältnis zur Luft natürlich ändert. Und ja, das kann halt zu einer relativ brenzlichen Situation führen, weil man natürlich im Landeanflug generell relativ langsam ist. Und ja,
Schub steht nicht so unendlich zur Verfügung, genau, und Höhe auch nicht
zur Verfügung
und antraden kann für Geschwindigkeit, genau. Ist natürlich immer schlecht.
Ja. Das heißt, diese Windscherung, diese Microburst, das ist halt auch auf jeden Fall was man im Hinterkopf behalten muss. Auch dafür gibt es mittlerweile so Warnsysteme, die auch mit Feuchtigkeitserkennung arbeiten, die dann halt im Prinzip auch rausrechnen, mittels Doppler-Effekt funktioniert das, glaube ich, die dann halt auch so eine Predictive Windshear Warning geben, also die einem quasi warnen, dass da vorne eine Windshear kommen könnte. Das heißt, wir würden dann den Anflug höchstwahrscheinlich abbrechen, wenn wir davon ausgehen, dass die Warnung verlässlich ist, dass es korrekte Warnung ist. Und genau, es gibt halt auch Warnungen dann, wenn wir wirklich in eine Windscherung reinfliegen, weil das Verfahren ist dann nochmal ein bisschen anders, als wenn man jetzt nur durchstartet, weil wir zum Beispiel, wenn wir in eine Windscher tatsächlich reinfliegen würden, auch die Konfiguration erstmal nicht ändern. Mhm. Das heißt, Fahrwerk und Klappen erstmal so bleiben, wie sie gerade sind. Und man dann halt auch wirklich so ein Windshear-Escape-Manöver fliegt. Also das ist vom Verfahren her dann nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, ist tatsächlich auch eine Sache, die man dann weitergibt an andere Piloten. Da gibt es dann die sogenannten Pi-Reps. Also wenn man jetzt eine Windscherung hat, da gibt es dann so festgelegte Limite, sage ich mal so als Hausnummer, woran man sich dann so orientieren kann. Also so oft wird dann halt ab 20 Knoten innerhalb von ein paar Sekunden dann halt gemeldet und von der Windshear ausgegangen und so, ne? Also das gibt man auf jeden Fall an ATC weiter, damit die es an andere Crews weitergeben. Und einige Flughäfen, die haben auch, also wo das öfter vorkommt, die haben auch so eigene Warngeräte. Ich weiß gar nicht genau, wie die dann funktionieren, ob die dann auch mit Dopplerradar funktionieren. Ja, wahrscheinlich. Ist jetzt nicht, wie es sonst funktionieren sollte. Oder vielleicht mit Laser oder so kann man es mittlerweile vielleicht auch machen. Das ist ja irgendwelche Sachen vermissen werden. Also jedenfalls gibt es auch Flughäfen teilweise, die einem dann so Windshear-Warnings geben. Und ja, diese Microbursts mit Gewittern auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Gerade diese Downbursts, die sind halt extrem gefährlich. Also die Luft, die wird in die Wolke reingesaugt, aber was hochgeht, das geht irgendwo anders dann auch runter. Und so ein bisschen weiter entfernt von den Wolken, da gibt's dann halt wirklich diese krassen Downbursts, also dass man wirklich an den Boden gedrückt wird, ne? Und ja, das will man halt nicht haben.
Es ist nicht mit zu spaßen.
Gar kein schönes Ding. Gar kein schönes Ding. Ja, und genau, das sind tatsächlich auch immer relativ herausfordernde Bedingungen, auch so vom Fliegen her. Felix hat es jetzt schon gesagt, so wenn es sehr windig ist und der Wind sich viel ändert und so, das ist dann natürlich immer ja, herausfordernd. Was man da auch immer öfter natürlich sich anschauen muss, ist, gerade wenn man im Landeanflug ist, ist mein Go-Round-Bereich frei. Also es kann ja sein, dass man anfliegt und dann ist vielleicht bis zur Runway und so schönstes Wetter, aber dann ist halt gerade die Gewitterzelle da irgendwie im Go-Round-Verfahren, ne? Also irgendwie dann ein paar Meilen hinterm Platz und dann muss man dann natürlich mit ATC dann auch absprechen, dass man dann in case of Go-Round dann irgendwie ein anderes Verfahren abfliegt, ist dann halt auch kein Problem, aber man soll es dann halt auch frühzeitig irgendwie auf dem Schirm haben, dass einen das nicht überrascht, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja, also das Schwierigste eigentlich, finde ich irgendwie nach wie vor bei Gewittern, ist immer so ein bisschen so das einzuschätzen, wie stark sind die jetzt eigentlich, weil dieses Wetterradarbild zu interpretieren, obwohl das halt schon mittlerweile auch sehr gut fortgeschrittene Technik ist und so, ist halt immer noch eine Sache der Crew, du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, ne? Also man unterhält sich dann natürlich mit dem Kollegen und wie weit ausgewichen wird, ob überhaupt ausgewichen wird teilweise, auch mit welcher Speed, also bei der Triple zum Beispiel, wir haben so eine Turbulence Penetration Speed, das heißt, wenn man es jetzt sehr turbulent ist, dann kann man die natürlich auch schon mal präventiv einstellen, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es sehr, sehr doll wackelt, dann hat man einfach ein bisschen mehr Luft nach oben und nach unten beim Speed. Ja, das sind halt alles so Sachen, die spricht man dann halt situativ ab und das ist auch tatsächlich immer unterschiedlich, also man kann jetzt nicht einfach von einem Wetterradarbild auf alle schließen, ne? Also da braucht es auf jeden Fall die Erfahrung von der Crew und dann halt auch eine gute Entscheidungsfindung. Im Zweifel dann natürlich immer im Sinne der Sicherheit. Also ich bin da jedenfalls immer ein Fan von, wenn der Kollege dann natürlich ein bisschen konservativer unterwegs ist, dann zu sagen, ja gut, dann fliegen wir natürlich den weiteren Weg, so, ne? Also außer es macht jetzt halt, also es ist jetzt wirklich so eine Quellwolke, wo du dir so denkst, ja gut, da kann man jetzt schon mal den Sprit auf jeden Fall besser investieren, aber ja. Genau.
Tja, es ist das ist ein bisschen die Krux und das macht den Job halt auch so interessant. Es gibt halt nicht immer schwarz oder weiß. Und ja, letztendlich ist es halt wirklich so, ne, mit der Erfahrung, das ist ja wie in anderen Berufen auch, kann man das dann natürlich auch immer ein bisschen besser einschätzen. Du hast schon gesagt, auf Kurzstrecke jetzt in Europa ist das Ganze nicht ganz so dramatisch. Meistens sind es doch sehr einzelne Zellen, die man auch ganz gut umfliegen kann. Teilweise sogar überfliegen. Je nachdem, wie die Großwetterlage gerade ist. Also käme man teilweise schon drüber. Oh. Aber klar, je weiter man Richtung Äquator geht, desto krasser werden die Gewitterzellen natürlich. Und ja, da muss man immer gucken. Also drüber gehen geht theoretisch. Also man sollte so einen Abstand von ungefähr 5000 Fuß einhalten. Habe ich schon mal gelernt in der Flugschule. Oh. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, kann man jetzt 5000 Fuß wirklich gut einschätzen? Ja, aber ich sag mal rein optisch, funktioniert es dann schon ganz gut, aber ja, es hat schon ein bisschen was mit Erfahrung zu tun und ja, auch wenn dem Flieger dabei nichts passieren würde, sind wir natürlich auch angehalten, für die Passagiere einen möglichst komfortablen Flug zu gewährleisten. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch eine Top Priority.
Ja, ich glaube, bei euch ist das halt insofern nochmal so ein bisschen trickiger, ne, da sich zu überlegen, okay, wie doll ist das jetzt mit Wackeln und so, weil wenn man da jetzt gerade so einen Serviceablauf stört und so, ist natürlich auch immer ätzend für die Kabine und sowas, ne? Die Problematiken, die haben wir natürlich irgendwie bei uns alle nicht, ne? Also das Einzige, was halt sein kann, ist, dass der Kollege irgendwie im Bank dann gerade liegt, der Dritte, und da irgendwie pennt oder so oder hinten sitzt, dann kann man natürlich da mal die Anschnallzeichen irgendwie anmachen oder kurz was
durchsagen. Oder seid ihr auch angeschnallt, oder?
Ja, sollte man, aber ist jetzt keine Pflicht, weiß ja selber, ne? Wenn jetzt sozusagen hinten sitzt, kannst du natürlich auch mal den Gurt locker lassen, wenn, ja, wir haben ja auch Anschnallzeichen.
Ja.
Dann machst du halt zur Sicherheit nochmal, schnallst du den nochmal, machst du nochmal an, dass der auch Bescheid weiß, aber sonst haben wir ja eigentlich nicht groß was zu beachten.
Ja.
Ist natürlich ein bisschen entspannter.
Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung an alle, die zuhören, wenn ihr fliegt, dann schnallt euch während des gesamten Fluges an, wenn ihr sitzt. Auch wenn man den Gurt nur leicht, also ich sag jetzt mal relativ locker geschlossen hat. Es gibt nicht nur Gewitter, die man umfliegt, sondern es gibt halt auch diese Clear Air Turbulence, die halt zum Beispiel an Starkwindfeldern auftritt. Und das kann man nicht immer, also das sieht man rein optisch gar nicht. Das macht die Sache halt so gefährlich und es kann schon ganz gut abgehen. Also es gibt sehr, sehr starke Turbulenzen, wo man halt wirklich dann auch innerhalb von wenigen Sekundenbruchteilen an die Decke geschleudert werden kann und sowas. Da kann man sich böse bei verletzen. Deswegen schnallt euch einfach an, wenn ihr sitzt. Das ist auf jeden Fall am sichersten. Und auch wenn man es dann nicht wirklich straff gezogen hat. Wenn ihr 10 cm aus dem Sitz gehoben werdet, dann hält euch der Gurt trotzdem zurück. Und das ist immer noch besser, als mit dem Kopf irgendwie gegen die Gepäckablage zu knallen oder so. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Tipp.
Wenn ihr Auto fahrt, schnallt euch auch an. wenn ihr bereit seid für die nächste Folge Fensterplatz in 2 Wochen, schneidet euch an, wir kommen zurück. Das war's. Auch für dieses Mal. Oder haben wir noch was?
Nee, ich glaube nicht. Aber schreibt uns gerne auf Instagram oder eine E-Mail, fensterplatz-podcast bei Insta oder @outlook.de, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt. Brieftauben auch sehr gerne. Wenn ihr Themen, Wünsche habt oder Fragen, immer gerne raus damit. Da würde ich sagen, wir gehen wieder auf Tour.
Merci beaucoup pour écouter.
Oui.
Et
bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
À la prochaine.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.